Willkommen zu unserem Podcast Das F-Wort – Feminismus leicht erklärt. Ich bin Agnes Steffenson von der Sigmund Freud Privatuniversität in Linz.
Und ich bin Abena Karte-Pinner vom Frauenbüro der Stadt Linz.
Gemeinsam machen wir uns auf eine Reise und versuchen, Feminismus leicht zu erklären. Dafür haben wir unterschiedliche Gäste eingeladen und sprechen über unterschiedliche Perspektiven, über verschiedene Themen und freuen uns, wenn ihr uns begleitet.
Das F-Wort. Feminismus?
Leicht erklärt.
Es freut uns voll, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Wir haben auch heute wieder einen Special Guest. Mit uns heute nämlich ist Brigitta Schmitzberger, Personaldirektorin vom Magistrat der Stadt Linz. Hallo Brigitta.
Hallo an euch. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Brigitta, wir versuchen in diesem Podcast eben Feminismus leicht zu erklären und nehmen das auch als Möglichkeit, unsere Gäste besser kennenzulernen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist?
Sehr gerne. Mein Name ist Brigitta Schmitzberger und ich bin beim Magistrat Linz Personaldirektorin, mittlerweile seit 8 Jahren. Vorher war ich Leiterin des Sozialbereichs der Stadt Linz, das fast 15 Jahre. Und den Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich in der Privatwirtschaft gehabt, in einem großen Handelsunternehmen als Controllerin, also einen sehr trockenen, rechnungswesenbasierten Job. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Job hier sehr, sehr liebe. Die Entwicklung vom Sozialbereich in den Personalbereich war eigentlich logisch für mich, weil sich beide Jobs auf Menschen beziehen und weil der Personalbereich, glaube ich, ein ganz grundlegender Bereich ist, dass ein Unternehmen oder eine Organisation, wie wir als Magistrat sind, gut funktionieren kann. Ohne Menschen, die Arbeit leisten, die Beziehungen haben, die Verbindungen zu Kundinnen herstellen, wird so eine Organisation, wie wir sind, einfach nicht funktionieren.
Wir versuchen ja in unserem Podcast unterschiedliche Perspektiven auf Feminismus zu zeigen und auch verschiedene Sichtweisen darzustellen. Jetzt würde es uns natürlich besonders interessieren, wenn wir über Feminismus sprechen, was verstehst denn du darunter? Was ist für dich Feminismus?
Feminismus ist die Ausdrucksform, die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Lebensbereichen zu kommunizieren und auch zu leben und sich dafür zu engagieren und sich dazu aktiv zu äußern.
Sehr klare Definition eigentlich.
Gerade erfunden. Und ich muss ja sagen, ich war jetzt nicht immer bewusst eine Feministin. Gebe zu, dass ich mich mit dem Thema vertieft erst auseinandergesetzt habe, wie das Frauenbüro zu meinem Verantwortungsbereich gekommen ist. Und anfangs war es auch eher ein theoretisches Konstrukt für mich, bin aber draufgekommen, dass ich, glaube ich, in meinem Leben fast als Feministin geboren worden bin, weil ich eigentlich immer mich dafür eingesetzt habe und auch dafür gekämpft habe, mit Jungs am Anfang, also wie ich noch sehr jung war, mit Jungs gleichgestellt zu sein. Ich habe eine doch sehr sportliche Vergangenheit und da war es, bin ja jetzt schon doch ein bisschen älter, da war es nicht selbstverständlich, dass Mädchen irgendwie dieselben Chancen gehabt haben oder andersherum gedacht, dass man darauf Rücksicht genommen hat, dass Mädchen andere Bedürfnisse haben. Zum Beispiel im Training kommen Mädchen oder Frauen nicht mit denselben Methoden zu ihren Höchstleistungen wie Buben oder Männer. Und das hatte damals gar keine Geschichte. Also man hat auf einen Monatszyklus überhaupt keine Rücksicht genommen. Und es war eher dann schwierig für ein Mädchen, das einfach gut sein wollte, zur Kenntnis zu nehmen, dass es an manchen Tagen halt gar nicht so gut geht, obwohl man super trainiert hat. Und das ist mir eher erst zu Bewusstsein gekommen, seit ich wirklich den Frauenbereich auch intensiver auch theoretisch behirne und mich immer wieder auseinandersetze. Da einen großen Dank gleich an Frauenbüro. Weil das ist wirklich auch eine persönliche Bereicherung.
Darf ich dich fragen, welchen Sport hast du gemacht?
Oh, sehr viele. Okay. Also beginnend mit Leichtathletik, dann bin ich Skirennen gefahren, dann Ballsportarten, Basketball, Volleyball und zum Schluss den Tanzsport. Also ein sehr breites Feld.
Da hast du aber irgendeiner Meisterschaft mitgemacht. Also du hast, glaube ich, mal auf Facebook ein Bild gepostet, was, glaube ich, schon ein paar Jahrzehnte aus ist. Es ist nicht das Posten, sondern das Bild. So lang zurück habe ich dich nicht gestalkt. Was war das für eine Meisterschaft?
Das war Turniertanzen, Formation. Da tanzen 8 Paare synchron. Und wir waren vor 40 Jahren Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsdritte. Das ist für eine österreichische Formation, war damals ein Meilenstein. Und es hat auch bis vor kurzem keine Formation gegeben, die das wieder erreicht hat. Aber jetzt gerade ist die Formationsweltmeisterschaft in Japan. Und ich habe mich sehr gefreut, jetzt gibt es eine Formation, die zweite geworden ist. Also das ist eine Sportart Tanzen, die in Österreich jetzt nicht so populär ist und keine große Breite hat, aber eine sehr schöne Sportart. Und dieses Post, das du gesehen hast, ist dadurch entstanden, dass wir nach 40 Jahren uns wieder getroffen haben. Jemand aus unserer Gruppe ist drauf gekommen, wir könnten das eigentlich feiern. Und wir haben uns da getroffen und dann sind natürlich die alten Bilder, alte Videos wieder gesehen worden und da habe ich eins gepostet, weil ich gemerkt habe, eigentlich bin ich da schon stolz drauf, mehr als damals, weil da war das irgendwie, ja, es war das Ziel und es wurde erreicht.
Ich finde immer so schön bei diesem Podcast, dass wir unsere Gäste auch so gut kennenlernen, also uns verbindet da was. Ich bin auch eine leidenschaftliche Tänzerin, habe zwar nie wirklich, also ich habe auch Formation getanzt, aber mehr Balleinlagen und so, also nie wirklich im Profisportbereich. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Tanzsport, also ein wunderschöner Sport. Und mache jetzt gerade mit meinem Mann auch einen Tanzkurs wieder. Und habe letztens darüber nachgedacht, wie ist denn das? Geht das zahm Feministin sein und Tanzsport, ja, sich führen lassen? Wobei das auch nicht immer so ist.
Übernimmst dann doch du wieder.
Naja, wenn er nicht um die Kurven kommt.
Muss man auch helfen.
Muss man auch helfen,
genau. Oder die Musik nicht hört.
Ja, genau. Wobei, da muss ich sagen, also das macht er großartig. Also so Taktgefühl und so, das ist wunderbar. Nur manchmal geht es um die Kurven ein bisschen schwierig.
Ja, Tanzen ist ja eigentlich eine Sportart, die mit Feminismus schon was zu tun hat und man könnte sich da auch über Rollenbilder gut unterhalten. Also du hast das Führen angesprochen, also die Männer führen hier und die Frauen folgen, aber an sich gibt es ja Positionen bzw. Figuren, wo Frauen auch eine gewisse Rolle spielen, also in der Rumba die Verführerin, also die könnte man sehr lange drüber philosophieren.
Das rote Tuch im Paso Doble.
Genau. Oder ja, einfach die Positionierung der Frauen, die sich da anschmiegen sollen und ja nicht im Weg sein sollen in der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung. Ja. Aber ich finde, Tanzen ist eine wunderschöne Sportart, weil es Körpergefühl, Musikgefühl, Koordination auch mit einem anderen Menschen, das erfordert schon recht viel nicht Anstrengung ist das falsche Wort, ist eine Herausforderung für den ganzen Körper.
Und das insgesamt ist angeblich eine der gesündesten Sportarten, weil man eben wirklich mit dem ganzen Körper dabei ist.
Ja, außer man ist so emotional und schießt jemanden die Tanzschuhe nach. Soll schon vorgekommen sein.
Okay, was tust du?
Ja, weil es gibt ja natürlich ehrgeizige Menschen unter uns. Und wenn es zum 8. Mal nicht funktioniert, Ich habe mal einen Spiegel sogar mit dem Tanz schon ruiniert, weil ich so zornig war. Bin ich jetzt nicht mehr, bin schon ein bisschen ruhiger geworden.
Wir entwickeln uns weiter.
Ja.
Also ich mache jetzt keinen Tanzsport, ich mache generell keinen Sport, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich tanze voll gern, aber ich würde das jetzt nicht als Sport definieren. Und vor allem, also ich mag es absolut nicht, mit Menschen zu tanzen. Ich tanze lieber alleine. Also schon in einem Raum mit Menschen, because otherwise it's weird. Aber so mit Menschen, aber alleine so, dass ich meinen eigenen Raum habe. Und dann ist es für mich Tanzen eine reine Ausdrucksform von meinen Gefühlen. Und das ist für mich so empowernd und so bekräftigend. Und das schalte ich ab und bin voll in meiner Sphäre. Und das tut irrsinnig gut.
Ja, mittlerweile mag ich es auch sehr gern, dieses Alleine-Tanzen. Weil man sich da wirklich auf sich selbst konzentrieren kann. Und Turniertanzen ist doch eine sehr standardisierte Bewegung. Das heißt, die Vorgaben sind sehr streng, wie, keine Ahnung, Beinführung, Kopfhaltung, alles, was damit zusammenhängt. Und das ist einfach Training und einstudiert. Natürlich unterscheiden sich die wirklich guten Tänzerinnen und Tänzer dann schon von den anderen, die auch in dieser Figurenperfektion noch Ausdruck bringen können. Aber ich liebe es momentan auch sehr entspannt, einfach alleine zu tanzen. Vor kurzem habe ich in den Skischuhen getanzt.
Oh, beim Après-Ski oder?
Ja.
Brigitta, du hast uns vorhin deine Definition von Feminismus ganz klar auf den Punkt, auch wenn es spontan war, die Definition gezeigt. Und meine Frage ist jetzt so, in deinem Leben, wie lebst du diesen Feminismus? Wie machst du das bemerkbar?
Ich versuche, diese Gleichstellung Mann-Frau gut zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, ich bin in einer Position und in einem Alter, wo ich keine Ängste brauche. Und daher kann ich Dinge, die ich wahrnehme, die für mich nicht passen, sehr klar zum Ausdruck bringen. Und ich versuche auch, Frauen vor allem zu ermutigen, das auch zu tun. Irgendwie wünsche ich mir, ein Role Model in diese Richtung zu sein. Jetzt nicht mit extremen Ausdrucksformen, aber ich bin sehr überzeugt, je mehr Frauen sich da mutig positionieren und klar positionieren und je vielfältiger die Ausdrucksformen für Feminismus sind und je weniger einbahn das ist und je weniger Stereotype in einer anderen Richtung wir bedienen. Also wir reden ja dann im Feminismus von Geschlechterstereotypen und ich glaube aber, dass man auch bei Frauen aufpassen muss, dass man nicht eine Frau und ein Modell von Frauenleben oder Frauenhaltungen lebt, sondern dass es einfach gerade unter Frauen ganz wichtig ist, Respekt füreinander zu haben. Also mir gefällt jetzt der Begriff Sisterhood sehr, sehr, sehr gut, weil es sind nicht alle Frauen gleich und es ist eine absolute Bereicherung, ganz verschiedene Frauentypen zu haben.
Ich finde, du sprichst da gerade ein ganz wichtiges Thema an. Ich habe lustigerweise jetzt vor kurzem, vor einer Woche oder so, mit einer Studierenden auch darüber gesprochen, die gesagt hat, es würde sie so interessieren, sich damit zu beschäftigen, warum es so Konkurrenzhaltungen zwischen Frauen gibt und warum das nicht und nicht in den Griff zu kriegen ist, gefühlt. Ja. Hast du da eine Idee dazu? Weil, also ich beobachte das auch. Ich finde, es geht ganz gut eine Zeit lang. Also ich sage jetzt so gefühlt bei mir so bis 20 oder so. Und dann, also spätestens in dem Moment, wo man Mutter wird, kommt dann plötzlich dieses Konkurrenzding zu, ist man zu viel zu Hause, zu wenig zu Hause, kümmert man sich genug ums Kind oder nicht genug? Also da kommt dann plötzlich dieses eben Nicht-Sisterhood von anderen Frauen, die sich auch dann ständig eben vergleichen, auch die Kinder ständig vergleichen. Und vor allem in Arbeits- und Berufswelt habe ich auch das Gefühl, dass da sehr viel auch Konkurrenzhaltung immer noch da ist. Hast du da eine Idee dazu? Einerseits vielleicht, warum das so ist und andererseits aber auch, was können wir da alle aktiv dagegen tun?
Naja, also das ist jetzt halt sind meine Gedanken dazu. Ich glaube schon, dass Frauen auch dazu erzogen werden, perfekt unter Anführungszeichen zu sein. Und das bringt wahrscheinlich mit sich, dass man sich permanent vergleicht. Egal, ob es die Figur, die Bekleidung, die Karriere, wer das bessere und schönere Kind hat. Dieser Konkurrenzdruck, der, glaube ich, den haben wir alle mit, also zumindest meine Generation ganz stark. Und ich glaube, es wäre ein sehr guter Weg, schon in der frühen Erziehung diese Offenheit für verschiedene Lebensentwürfe, das ist vielleicht für ein Kind noch zu früh, aber für die Unterschiede und den Wert von Unterschieden und die Bereicherung von Unterschieden zu vermitteln. Ja, und ich habe mir über das auch viel Gedanken gemacht, weil ich habe ja überlegt, wie macht man Karriere? Also wie kommt man denn weiter? Und habe sehr schnell gemerkt, dass es zumindest jetzt in der Zeit, in der ich meinen Berufsweg begonnen habe, unglaublich wichtig ist, einen männlichen Mentor oder mehrere möglichst zu haben. Also ich habe mir gedacht, wie bekomme ich die Türöffner? Wie komme ich überhaupt in den Kreis, um mich positionieren zu können, um wahrgenommen zu werden? Weil meine Erziehung war sehr, man ist bescheiden und die anderen müssen doch sehen, wie gut ich bin oder wie ich bin. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, habe mir gedacht, das funktioniert so nicht. Ich kann immer mehr arbeiten und immer besser werden, aber sieht keiner. Ich brauche einfach so, ja, in dem Zusammenhang einfach noch Männer, die mich dann auch mitnehmen. Und da geht es jetzt nicht um Beziehungen, um das nicht falsch verstanden zu wissen, sondern einfach, wer nimmt einen in einen Kreis mit, wo man dann mitreden kann, wo man bei Projekten mit dabei ist, wo man sich auch auf eine Bühne stellen kann und sich präsentieren kann. Ja, und schön wäre es, und darum bin ich auch sehr dafür und versuche das auch aktiv mit zu beeinflussen, wenn es viele Frauen in entscheidenden Ebenen geben würde, die dann Mentorinnen sein können. Und was du ansprichst, da habe ich jetzt auch eine gute Idee dazu, wie man diesen latenten Konkurrenzdruck, und ich würde es schon fast manchmal als Neid bezeichnen, dieses nicht offen austragen. Und da versuche ich mich schon lange, es gelingt nicht immer, aber immer besser, weiterzuentwickeln, indem man Dinge, die für einen komisch sind oder wo man in Konkurrenz geht, zu thematisieren, anzusprechen, und merke, wenn man das tut, wird das, es bewegt sich dann was. Es wird nicht einfacher, aber es bewegt sich was. Und ich beobachte natürlich schon lange Männer, wie die mit Konflikten umgehen und mit so mit diesem Thema der Konkurrenz. Also da fliegen ja oft wirklich die Fetzen. Und dann wird das aber auch wieder übergangen. Ich glaube ja nicht, dass die Konflikte gelöst werden, das glaube ich gar nicht. Sondern die werden einfach übergangen und dann bedient man das Klischee mit einem Bier miteinander und dann ist alles wieder gut, das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass da Frauen andere Wege finden können, eben im Respekt voreinander und in dem Wissen, dass wenn man das tut, dass man eine andere Frau konkurriert oder schlecht macht, man sich eigentlich selber ganz was Schlechtes tut. Weil das wirkt immer auf eine Organisation, es wirkt immer auf ein Team, und letztlich, wenn man zu sich selber ehrlich ist, dann macht es mit einem selber auch irgendwie negative Vibes, wenn man wen irgendwie abwertet.
Ja, und ihr habt da jetzt einfach ganz wesentliche Punkte angesprochen, Brigitte und Agnes. Vor allem eben halt so diese Ursache dieses Problems, weil wir eben halt alle in der Gesellschaft aufwachsen, in der wir aufwachsen. Und dann glaube ich, also das ist jetzt meine Theorie, dieses Konkurrenzdenken uns an uns also herangetragen wird, wir so erzogen werden, weil uns das System suggeriert, dass wenn wir diese Erwartungshaltungen nicht erfüllen können, dann liegt es an uns. dann ist es ein individuelles Problem. Also das heißt, das System nicht hinterfragen, sondern es liegt an dir. Warum kannst du das nicht so gut machen, denn die andere macht das doch so super und so. Und das hindert uns auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass wir offen miteinander reden, hey, welche Schwierigkeiten hast du? Und dann eben halt diesen Raum des, von Sisterhood zu schaffen, wo wir ja eigentlich dann daran wachsen könnten, und dann wären wir ja viel zu mächtig, wenn wir realisieren würden, hey, wir haben da eigentlich gleiche Herausforderungen, wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann könnten wir das und das schaffen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Förderliche in einem patriarchalen System. Und ich finde das auch super, wie du das gesagt hast, Brigitta, dass, also wie du strategisch eigentlich vorgegangen bist und dir überlegt hast, okay, wie schaffe ich es, in diese Räume zu kommen, und vor allem, wie setzen sich diese Räume zusammen? Und bis jetzt sind sie hauptsächlich oder sehr stark dominant männlich, und dass du sie eben halt nützt, damit du eben halt zu dem Ziel kommst. Und das müssen wir, glaube ich, auch realisieren, dass wir eben halt, damit wir Teil dieser Räume werden, die Männer dazu brauchen. Wir brauchen Türöffner, und da tue ich jetzt wirklich nicht gendern, weil das die Typen sind, die uns eben halt auch befähigen oder die Allies sind und wir dann dadurch eben halt in diesem Raum auch Platz haben können. Das finde ich sehr gut runtergebracht und schön, dass du das so geschafft hast.
Ja, es gibt da nur einen Aspekt, den man, glaube ich, auch anführen kann, nämlich, dass es nicht gut ist, wenn man als Frau wartet. Also dieses, du hast jetzt bezeichnet, als Allies suchen und sich Räume erschließen, bedingt aktiv zu sein. Und auch mal vielleicht eine Niederlage einzustecken, indem man es halt jetzt gerade einmal nicht geschafft hat, da irgendwie dazuzukommen, macht aber nichts. Also wenn man sich dann irgendwie vorher denkt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, ein Nein zu bekommen oder dass irgendwer sagt, was ist denn das für eine, was würden die jetzt, ist aber eigentlich nicht schlimm. Und wenn man das öfter ausprobiert, dann wächst da auch eine Stärke. Aber mir ist wichtig, ist mir, und das versuche ich auch so in unseren Netzwerken immer auch gut zu kommunizieren, es ist nicht so, dass ein wer das bringt. Also es bedarf schon einer Energie und einer Kraft, da einen Schritt zu setzen und auch mutig zu sein, mal irgendwie was auszuprobieren. Und was man ja manchmal denke, man muss nicht sein wie andere. Also da sind wir jetzt wieder bei den Stereotypen. Also natürlich hat jeder seine Vorbilder, also ich habe auch welche in der Frauenwelt, aber in dem Bewusstsein, ich kann jetzt nicht genauso sein. Da gibt es Aspekte, die sind für mich wichtig und die versuche ich mir anzueignen, aber ich kopiere niemand. Und das ist, glaube ich, auch das, was man mit den Stereotypen immer wieder sieht, dass wer sagt, ich muss ausschauen wie die Barbiepuppe und ich muss, keine Ahnung, was tun und mich nur dreimal operieren lassen, damit ich so ausschaue wie mein Vorbild. Das meine ich damit nicht.
Was jetzt, also Punkte, die ich jetzt gerade noch aufgreifen möchte, ist, du hast da auch ein bisschen so Resilienz angesprochen, dass das wichtig ist, dass man das eben halt auch als Frau aufbaut. Und ich habe jetzt auch ein bisschen herausgehört, das, was wir natürlich auch ganz oft jetzt in unsere Podcast-Sessions gehabt haben, dass es diese verschiedensten Perspektiven vom Feminismus gibt. Du hast eben halt gesagt, ja, dass wir diese Räume betreten können. Das heißt, wir werden ja dann Teil von diesem System. Und dann gibt es natürlich auch die andere Sichtweise, die sagt so, okay, das System ist grundsätzlich schlecht, wir brauchen einfach ein neues System. Und ich finde das so schön, dass das beides nebeneinander sein kann, weil man kann ja gleichzeitig eben halt an allen arbeiten. Es ist voll okay, wenn eben halt jetzt Frauen oder Personen sagen, ich möchte dazu beitragen, dass das System sich von Grund auf verändert. Passt super. Es braucht genauso diesen Part, dass Frauen sagen, ich möchte Teil von dem System sein, damit ich das System von innen verändern kann, weil das Ziel ist von allen Seiten dasselbe. Und ich glaube, dass es eben halt auch oft manchmal dann Frauen auseinanderdividiert werden, indem diese Positionen also gegenseitig ausgespielt werden und so suggeriert wird, dass das Ziel nicht dasselbe ist, obwohl einfach nur der Weg unterschiedlich ist.
Das ist ein guter Gedanke und das sehe ich genauso. Ich glaube, dass es immer so eine Art für große Veränderungen immer so eine Art Speerspitzen braucht. Und damit meine ich wirklich die Vorreiterinnen der Frauenbewegung, die ja durchaus gespalten haben und durchaus angegriffen wurden. Und die braucht es auch, um Systeme zu verändern, aber ich glaube, es braucht genauso in der jetzigen Welt, die ich wahrnehme, Frauen, die in Machtpositionen sind und die Systeme im Sinn von einfach Change Management, das ist nichts anderes, systematisch versuchen zu verändern. Und damit meine ich auch jetzt nicht nur Frauen zu fördern, sondern einfach eine gute Durchmischung, zum Beispiel in Teams oder in der Freizeit, egal in welchem Lebensbereich, herzustellen. Also ich bin jetzt nicht eine Vertreterin davon, dass es nur Frauen geben soll. Das würde ja Pfad finden. Also es ist durchaus, ja, also ich erlebe Teams, die gemischt sind und gut durchmischt sind, egal ob nach dem Geschlecht, nach Wissen, nach Alter, erlebe ich einfach viel innovativer, viel auch lustbetonter, wenn ich an Arbeit denke.
Jetzt haben wir viel über Stereotypen gesprochen. Wir haben ja auch eine ganz besonders schöne Rubrik, nämlich unsere Rubrik
Guilty Pleasures,
in der wir eben versuchen, genau diese Stereotypen zu durchbrechen, weil wir haben ja alle so ein bisschen eine stereotype Vorstellung davon, wie denn die Feministin ist, wie die Feministin ausschaut und was die Feministin tut. Und wir wollen zeigen, dass es genauso viele Feministinnen wie Menschen auf dieser Welt gibt und dass die genauso unterschiedlich sein können. Abena, gib mir dein Guilty Pleasure.
Du willst mein Guilty Pleasure?
Yes.
Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich sage, ich bin Feministin und ich rede voll gern mit meinen Girls über Outfits und so. Oh. Also, was ziehst du heute an? Okay, cool, das könnte das und das noch dazu passen. Und hast du an das gedacht? Also das, mit dem beschäftige ich mich gern und das macht mir irrsinnig Spaß. Und ich schaue dann auch meistens verdammt gut aus.
Oh ja.
Thank you. Aber du schaust auch, also ich habe dir ja heute schon voll viele Komplimente gemacht von deinen Ohrringen. Also die Agnes hat heute so Goldohrringe und dann auch von ihrem Kleid. Und schau, jetzt ein weiteres Guilty Pleasure. Ich bin Feministin und ich bewerte gerade dein Outfit.
So darfst du es immer bewerten, Abena.
Ja, gerne. Hast du eins für mich, Agnes?
Ja, ich bin Feministin und ich streife total gern durch Drogeriemärkte und probiere dann unterschiedlichste Parfums aus und schaue mir dann verschiedene Lippenstifte an und mag dann gern so ein bisschen Lidschatten ausprobieren und so. Und das mache ich total gern. Das finde ich sehr schön. Und dann komme ich raus in so einer Duftwolke. Das ist vor allem, wenn ich von Linz, also von hier nach Hause fahre, hat dann oft der Zug Verspätung und ich freue mich dann immer, wenn der Zug Verspätung hat, weil es dort eben einen Drogeriemarkt gibt, durch den ich dann durchstreifen kann. Genau. Und dann habe ich immer einen Sitzplatz im Zug, weil ich dann in meiner Duftwolke
und jeder sich von dir wegsitzt.
Ja, genau.
Ja, so kann man auch in einem überfüllten Zug an den Sitzplatz
ergattern. Genau, einfach in den Drogeriemarkt vorher und dann geht das schon.
Danke für den Tipp.
Bitte.
Brigitte, hast du Guilty Pleasures für uns?
Viele, glaube ich.
Sehr interessant.
Also eine berufliche Guilty Pleasure ist, dass ich das sehr gerne mag, wenn ich in einer männlichen Umgebung bin mit vielen Anzugträgern, alle dunkel, dass ich ganz bewusst pink oder gelb oder was immer trage. Und dazu kommt noch etwas, das weiß ich jetzt nicht, ob man das da so sagen kann.
Ah, der ist größer. Okay.
Ich überlege ja immer, welche Männer ich treffe und wähle auch Schuhe aus, die einmal hoch oder weniger hoch sind, weil ich glaube, dass Körpergröße Einfluss hat darauf, auf die Augenhöhe. Und manchmal, wenn es ganz böse wird, dann trage ich bin selber nicht sehr klein, ich bin eine halbwegs große Frau, dann auch wirklich ganz hohe Schuhe, damit ich ein Stück höher bin als.
Wow!
Very smart!
Das gefällt mir. Das Problem ist nur, dass ich an sich eher so ein Zwerge bin. Ich bin immer so mit meinen High Heels bin ich dann immer ungefähr so halbwegs.
Schulterhöhe.
Schulterhöhe. Aber ja.
Aber das ist eigentlich eine sehr gute Strategie.
Ja. Weil es ist ja, also wenn man das beobachtet, grundsätzlich sind Frauen körperlich im Normalfall etwas kleiner als Männer. Und das macht was, wenn du irgendwo in einem Kreis stehst und immer die bist, die raufschaut. Und ich habe das irgendwann ausprobiert und mir gedacht, jetzt schaue ich mir das an, wenn wer zu mir heraufschauen muss oder zumindest auf gleicher Höhe ist. Und es gibt auch noch etwas ganz Klassisches, was ich gerne mag, was man vielleicht einer Feministin nicht gleich so zuschreiben würde. Ich mag es zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin und er hält mir Türen auf oder er öffnet mir die Autotür. Das mag ich total gern. Das ist für mich ein Zeichen von Respekt, vielleicht auch von Liebe. Und er macht es eh nur, wenn wir gut miteinander sind, im Streit tut er sich nicht.
Das verstehe ich, das mag ich auch gern. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die jünger sind als ich, die das irgendwie ganz komisch finden, wenn Burschen, Männer das machen. Also meine Tochter zum Beispiel findet das seltsam. Wobei, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr. Ah, ich muss sie mal fragen.
Und ich, also das zweite Guilty Pleasure, was du gesagt hast, das mit den hohen Schuhen. Ich finde es voll interessant, weil ich habe dem halt genau, ich praktiziere, glaube ich, genau das Gegenteil. Also ich bin auch eine sehr große Frau, glaube ich, für eine Frau. Und ich ertappe mich voll oft dabei, dass wenn ich in einem Kreis von Männern, vor allem von mächtigen Männern bin, dass ich mich kleiner mache, um ihnen das Gefühl zu geben, sie haben die Oberhand, ich werde ihnen nicht gefährlich.
Das ja, ist schon reingetappt.
Ja, voll.
Ja, voll. In die Patriarchatsfalle. Ja. Aber ich kann das so nachvollziehen. Ja.
Das nehme ich mir jetzt mit, das muss ich noch weiterdenken.
Ja.
Gut, dann sind wir an einem Punkt. Also ich nehme mir heute definitiv das mit, dass ich mir da Reflexionszeit gönnen muss, warum ich das so mache und wie sich das dann auch auf mein Verhalten auswirkt einfach auch. Was nimmst du denn mit, Agnes?
Naja, zum einen das, was wir auch besprochen haben bezüglich dieser Konkurrenzgeschichte. Ich glaube, wenn wir dich nochmal zum Gast haben, möchte ich das gern nochmal vertiefen. Vor allem auch in Bezug auf diese frühe Bildung. Also ich komme ja aus der Pädagogik, wie wir mittlerweile alle schon wissen, weil ich das dauernd sage. Aber mich interessiert das halt ganz besonders. Ja, dieses, wie kann denn frühe Bildung da schon ansetzen, um Menschen da adäquat zu unterstützen? Also das, auch das Thema Konkurrenz nehme ich mir mit, eben dass das auch schon von ganz früh kommt und dass das angelernt ist. Und ich habe es total genossen, über das Tanzen mit dir zu reden. Ach, ich finde das so schön, weil so wie du sagst, es gibt nicht so viele Menschen, die das so öffentlich praktizieren.
Lass uns tanzen gehen. Ja, genau.
Ich finde das großartig. Also es hat mich sehr gefreut, weil das für mich auch immer wieder so ein bisschen eine Frage ist. Und wie geht das jetzt mit dem Feminismus zusammen? Genau, das nehme ich heute mit.
Und wir haben gelernt, mit Feminismus geht eigentlich alles zusammen, wenn es die eigene Entscheidung ist.
Genau. Ich habe ein Paso Doble, das rote Tuch, das ist immer noch ein bisschen.
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Paso Doble ist so ein Tanz, wo man so aufstampft und wo der Mann quasi der Stierkämpfer ist und die Dame ist das rote Tuch. Und so erklärt sich diese Bewegungen in diesem Tanz. Aber ich liebe es, Paso Doble zu tanzen, weil das einfach großartig ist. Ich versuche halt nicht daran zu denken, dass ich ein rotes Tuch bin.
Dass du ein Objekt
ja, auch
bist.
Schön manchmal, ein rotes Tuch zu sein und zu provozieren.
Genau, stimmt. Ja. Und mein Mann ist der Stierkämpfer. Auch wenn ich Stierkampf nicht super finde, aber ja, okay, lassen wir es mal gut sein.
Vielleicht gibt es ja dann eine extra Episode, wo wir uns dann mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja.
Mit dem Tanz, wie heißt der nochmal?
Paso Doble.
Paso Doble.
Mhm.
Brigitta, was nimmst du dir mit heute?
Also, ich nehme auf jeden Fall mit, dass Feminismus auch sehr unterhaltsam sein kann und es ist mir auch ganz wichtig, dass da keine, also dass dieses Bild, dass Feministinnen verbissene Emanzen sind, dass das nicht mehr gilt. Das hat eigentlich nie gegolten, aber es waren Zuschreibungen. Das nehme ich mit, weil wir haben viel gelacht. Ja. Und was ich noch mitnehme, ist, eigentlich braucht es ganz viele Feministinnen und es gibt nicht die Feministin. Es gibt einfach viele Arten von Feministinnen. Und ich bin jetzt damit zwei beisammen. Dich habe ich ja nicht gekannt, Agnes, die Abena schon, die auch Rollenmodelle sind für Feminismus.
Oh, oh. So schön.
Und das sollten wir viel echter, viel, viel öfter machen,
ja.
Die uns Frauen gegenseitig zu ermutigen und damit auch anzuspannen.
Definitiv. Das perfekte Schlusswort hier. Vielen Dank.
Dankeschön.
Schön war's, danke.
Danke fürs Zuhören. Danke, Agnes.
Danke, Abena.
Wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, kommt bitte einfach auf uns zu und schreibt uns.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.